Deutschlandfunk. Systemfragen.
Diese Bundesregierung ist eine extrem engagierte Bundesregierung, was den Klimaschutz angeht.
Wie Sie hören, lässt sich so gut wie gar nichts verstehen in dieser Diskussionsrunde. So wie hier bei Anne Will klingt es so manches Mal in Talkshows, wenn vermeintliche Fachleute miteinander diskutieren. Ich sage bewusst vermeintlich, denn nicht immer ist so deutlich, wie tiefgehend die Expertise derjenigen ist, die da das Wort ergreifen. Und damit sage ich herzlich willkommen. Ich bin Stefanie Gebert. Heute die Systemfragen zur Expertise in der Demokratie und der Frage, wann vertrauen wir Fachleuten? Die Systemfragen vor einigen Wochen haben sich damit beschäftigt, was unter Wissenschaft verstanden wird und dann festgestellt, die Wissenschaft gibt's gar nicht. Da gibt's zum Beispiel klassische Forschung in Laboren oder repräsentative Studien und dann lokales Fachwissen, das etwa von indigenen Bevölkerungen generiert wird. Heute soll es darum gehen, wie nutzt Politik Fachwissen und wann wird Wissenschaft zum Spielball der unterschiedlichen Interessen? Und auch mal ganz grundsätzlich gefragt, wer gilt unter welchen Bedingungen eigentlich als Expertin oder als Experte und was müssen Sie dafür leisten?
Als Experte brauche ich natürlich primär fachliche Eignung und dann im Idealfall auch noch viele Publikationen, ja, oder auch gute Publikationen. Als TV-Expert oder Meinungsunternehmer brauche ich eine Eloquenz, also einen guten Ausdruck. Ich brauche eine Meinungsstärke. Ich brauche Verlässlichkeit, eine Schnelligkeit, also eine zeitnahe Reaktion auf Medienanfragen und die dreckige Wahrheit. Ich brauche Aussehen, ich brauche Attraktivität, ich brauche Ausstrahlung, vor allem bei Frauen.
Das sagt Viktoria Rietig. Sie ist Migrationsforscherin und wir werden sie gleich nochmal ausführlicher hören. Sie hat da ja einen sehr abgeklärten und nüchternen Blick und unterscheidet zwischen Expertentum einerseits und Fernsehexpertentum andererseits. Wichtig ist vielleicht zu wissen, dass die Menschen in Deutschland der Wissenschaft mehrheitlich glauben. Im aktuellen Wissenschaftsbarometer von 2022 geben 2/3 der Befragten an, dass sie Vertrauen in die Forschung haben. Das ist mehr als noch vor der Corona-Pandemie. Aber wie kann ich als Laie entscheiden, wer wirkliches Fachwissen zu einem Thema hat und welche Kriterien muss ich dafür anlegen?
Auch schon vor der Corona-Pandemie und dem plötzlich öffentlichen Interesse an Virologie war die Nachfrage nach Expertinnen und Experten im öffentlichen Raum groß. Schließlich spricht auch viel dafür, auf die zu hören, die sich gut auskennen. Aber wie kann ein Hörer, eine Fernsehzuschauerin oder die Leserschaft überhaupt einschätzen, ob jemand wirklich Expertise hat?
Sie können natürlich schauen, was ich zu dem Thema geschrieben habe,
sagt Viktoria Rietig. Sie leitet das Migrationsprogramm der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.
Wenn Sie meinen Namen googeln, sehen Sie, was ich gesagt habe zu dem Thema, wann ich das gesagt habe, wo ich das gesagt habe.
Sie arbeitet seit 20 Jahren zu den Themen Migration, Asyl und Flucht, ist also qua ihres Berufes Expertin.
Also Sie kriegen einen Überblick von dem, wozu ich gearbeitet habe. Ob das qualitativ hochwertig ist oder nicht, können Sie aber natürlich nicht wissen, wenn Sie nicht Experte sind.
Aber es gibt Kennzeichen dafür, ob jemand hochwertige Expertise vorweisen kann oder nicht, sagt der Reflexionslogiker und Philosoph Daniel Pascal Zorn.
Also es ist kein Problem, die Frage zu stellen, hat derjenige, der über etwas spricht, über etwas gearbeitet oder irgendwas publiziert, das mit diesem Thema irgendwie zu tun hat. Und kann ich beobachten, dass wenn man ihn fragt, wie er zu seinen Ergebnissen gekommen ist, er nicht ausweicht, sondern dass er auf seine methodische Reflexion verweist. Und kann ich beobachten, dass wenn der Gegenstandsbereich befragt wird, er differenziert mit seiner eigenen Position umgeht. Das ist etwas, was auch ein Laie beobachten kann. Und dazu muss ich nicht Experte sein.
Das zu erkennen ist aber aufwendig. Laien müssen sich dafür interessieren, wer da vor ihnen sitzt. Das wiederum wird erschwert durch eine schnelllebige Medienwelt, in der sich ein Phänomen breit gemacht hat. Zorn nennt es das Auftreten von Meinungsunternehmern.
Ja, ein Meinungsunternehmer spiegelt vor, dass er ein Experte ist, indem er Dinge tut, die Experten auch tun. Experten weisen sich durch Gegenstandsbezug oder Sachbezug und Kenntnis der Diskussion und methodische Reflexion aus. Aber natürlich publizieren sie auch wissenschaftliche Texte oder sie publizieren überhaupt und sie halten Vorträge, sie sprechen also zu anderen und so weiter. Und man kann diese reine Form sozusagen der wissenschaftlichen Präsentation nutzen, um eben auch als Experte zu erscheinen, indem man einfach zu anderen spricht und irgendwas veröffentlicht und das dann so aussehen lässt, als sei das schon Expertise. Wenn man dann das Glück hat, dass man eingeladen wird von jemandem, zum Beispiel in eine Talkshow, dann kann man zum Beispiel das Auftreten in dieser Talkshow als weiteren Expertisenachweis auflisten.
Und wer einmal in eine Talkshow eingeladen wurde, hat gute Chancen, ein zweites Mal Gast zu sein. Viktoria Rietig greift Zorns Begriff der Meinungsunternehmer auf und erklärt das Phänomen mit einem Bild. Experten seien wie Puzzler, Meinungsunternehmer dagegen eher Schnappschussjäger.
Und wenn jetzt politisch was Aktuelles passiert und die Interviewanfrage kommt, dann zieht der Meinungsunternehmer sein Handy raus, macht einen Schnappschuss, der im Idealfall Emotionen weckt, und sagt, guck mal her, ich habe das Bild schon fertig. Und die Expertin prüft gerade und gerne immer noch mal, ob auch alle Verbindungen wirklich so stimmen, bevor sie dann ihr Gesicht in der Kamera hält.
Heißt, die einfache Geschichte verkauft sich nicht nur schneller, sondern eben oft auch besser als die komplexe Realität. Zu beobachten ist das auch in Rietigs Fachbereich, Migration, Asyl und Flucht, etwa bei Diskussionen über die Obergrenze beim Zuzug von Geflüchteten oder bei Diskussionen darüber, wie viele Menschen nach der Taliban-Übernahme von Kabul aus Afghanistan fliehen würden.
Da hatten wir jede Menge Nicht-Experten, die dann so diese gefühlten Zahlen in Umlauf brachten. Das Problem für mich, wenn ich so eine gefühlte Zahl dann sehe, ist, dass ich jetzt zwischen Pest und Cholera stehe. Ich kann jetzt mich öffentlich hinstellen und sagen, diese Zahl ist Schwachsinn. Aber die Leute wollen nicht hören, dass eine Zahl Schwachsinn ist, sondern die wollen eine bessere Zahl. Und aber eine bessere Zahl zu generieren, ist oft nicht seriös. Das ist wissenschaftlich nicht machbar.
Die Dynamik der klassischen und sozialen Medien kann dazu führen, dass Expertise in den Hintergrund gerät. Stattdessen werden dann gern vereinfachte Geschichten aufgegriffen und Scheinexpertise mit erheblichen Folgen.
Ordentliche Wissenschaftskommunikation, Kommunikation von realer Wissenschaft mit ihren Zweifeln, mit ihrer Komplexität, mit ihrer Diversität, mit ihrer Community-Diskussion hin zur Gesellschaft geht dann verloren, wenn Meinungsunternehmer diesen Raum für sich beanspruchen.
Daniel Pascal Zorn sieht den Journalismus an dieser Stelle in der Pflicht. Dieser dürfe nicht nur nach Auflagen, Hörerzahlen oder Klicks schielen.
Sondern da gilt es eben auch, eine bestimmte wissenschaftsethische Verantwortung zu haben. Gerade in den Redaktionen, die Experten einladen, müsste jemand sitzen, der Wissenschaftsjournalismus macht.
Viktoria Rietig plädiert außerdem für ein Bildungssystem, dass das Erkennen und Unterscheiden von echter Expertise und Fehlinformationen in den Mittelpunkt stellt. Für den Bereich der Migrationsdebatte hat sie einen ganz konkreten Vorschlag. Die Regierung müsse eine Internetseite erstellen, auf der aktuelle Migrationsdaten verständlich aufbereitet dargestellt würden.
Sodass jeder Mensch, wenn er hört oder liest irgendwo, Mensch, die Migrationszahlen steigen und das ist ja ein Riesenansturm und was, ha, dass sie eben in der Lage sind, halt Moment mal, ich schaffe mir selber mal kurz ein Bild und geht auf diese Webpage und guckt sich an, okay, wie viele Menschen kommen gerade in Deutschland an, wie viele in Europa, woher kommen diese Menschen, wie ist das denn im Vergleich zu anderen Momenten wie 2015 oder 2008 oder also andere Momente einfach, an die ich mich erinnere.
Bei aller Verantwortung der Regierung und der Redaktionen, der Experten und Nicht-Expertinnen dürfe man, so schließt Daniel Pascal Zorn ab, aber nicht die Verantwortung des Laien, der Bürgerinnen und Bürger unterschätzen.
Und es benötigt eine große Aufmerksamkeit und die kann man dem Laien leider nicht einfach abnehmen. Das ist die Aufgabe eines mündigen, politisch interessierten Bürgers, sich eben auch differenziert mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen. Wenn wir uns alle nur als Konsumenten sehen, dann brauchen wir auch nicht mehr über Meinungsunternehmer oder Experte diskutieren, weil dann ist diese Differenz sowieso hinfällig.
Ein Beitrag war das von Luca Rehse-Knauf. Wir haben gerade gehört, wie sich überprüfen lässt, ob jemand wirklich wissenschaftliche Expertise hat für ein Thema. Und wir haben gehört, dass das für Laien gar nicht so einfach ist zu erkennen. Aber nicht nur wir als Wählerinnen und Wähler oder als Publikum. Auch Politikerinnen und Politiker sollen und wollen Fachwissen nutzen für ihre Entscheidungen. Darüber habe ich mit Senja Post vom Karlsruher Institut für Technologie gesprochen. Sie ist Professorin für Wissenschaftskommunikation und erforscht, wie Politik und Wissenschaft zusammenarbeiten und welche Wirkung das auf unsere Demokratie hat. Meine Frage an Sie: Die Politik setzt etliche Expertenräte ein, zum Beispiel die Wirtschaftsweisen, und da gibt es wissenschaftliche Beiräte, Sachverständigenkommissionen und so weiter. Erstmal grundsätzlich, warum braucht es eigentlich so viele spezialisierte Expertise?
Also ich würde das erstmal als eine sehr, sehr wertvolle gesellschaftliche Ressource betrachten. Wir haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu sehr, sehr vielen Bereichen, Und insofern ist es auch naheliegend, dass diese Ressource in Form von Wissen und Kenntnissen, Expertisen in die politische Entscheidungsfindung und auch in die politische Willensbildung einfließen.
Und jetzt nutzt die Politik Zahlen oder Studienergebnisse zum Beispiel auch gerne, um eben eigene politische Entscheidungen zu legitimieren. Grundsätzlich finde ich, ist daran ja erstmal nichts auszusetzen, denn mir als Wählerin sagt es nur, okay, da ist wissenschaftliche Grundlage in die Entscheidung eingeflossen. Wann aber wird es schwierig?
Also zunächst mal stimme ich Ihnen zu. Erstmal ist es wünschenswert, also wenn eine Politikerin, ein Politiker eine Entscheidung mit einer wissenschaftlichen Erkenntnis legitimiert, dann ist es begründet, ne? Er gibt dafür einen Grund an für diese Entscheidung und so wollen wir das im rationalen Diskurs ja auch haben, dass eine politische Entscheidung einfach sehr gut begründet ist. Problematisch ist es, wenn eine wissenschaftliche Studie, ein einzelner Befund genommen wird und gesagt wird, dieser Befund zwingt mich jetzt, die Schulen zu schließen in der Pandemie.
Heißt auch im Umkehrschluss, gute Politikberatung wäre, wenn der Kreis der Fachleute in Optionen denkt und die verschiedenen Alternativen dann der Politik zur Verfügung stellt, die dann wiederum in den Aushandlungsprozess geht, richtig?
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also Wissenschaftler haben typischerweise sehr enge Perspektiven auf bestimmte Gegenstände. Wir in der Gesellschaft haben aber einen sehr umfassenden Blick. Also wir brauchen mehr als eine Perspektive. Also ganz witzig kann man das eigentlich veranschaulichen an diesem Problem um die sogenannten Pestizide oder die Herbizide. Da gibt es ja mindestens zwei Perspektiven, die man da einnehmen kann. Und dafür werden auch tatsächlich komplett gegensätzliche Begriffe verwendet. Die einen bezeichnen Pestizide als Pflanzenschutz. Da geht es um den Schutz der Kulturpflanze. Aus einer anderen Perspektive, nämlich einer ökologischen Perspektive, gibt es für genau dasselbe Mittel einen ganz gegensätzlichen Begriff, nämlich das Herbizid. Das ist ein Pflanzentöter. Das wäre die ökologische Perspektive. Und auf einmal ist man mitten in einer politischen Debatte, an die man aber gar nicht gekommen wäre, wenn man diese unterschiedlichen Perspektiven gar nicht gehabt hätte.
Ich würde ganz gerne nochmal auf die Perspektive der Forschenden kommen. Die sind ja auch nicht unpolitisch, so ein Wissenschaftler oder so eine Wissenschaftlerin. Was, wenn sie selbst für die vermeintlich gute Sache einstehen und Forschung liefern? Also zum Beispiel in der Klimabewegung die Scientists for Future.
Ich denke, dass Wissenschaftlern einfach klar sein muss, wenn sie sich so politisch äußern, wenn sie sich politisch einsetzen, dass das auch negative Nebenwirkungen haben kann. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, sich politisch zu engagieren. Also Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können das machen als Bürgerinnen und Bürger. Da spielt es dann überhaupt keine Rolle, dass sie zufällig auch Wissenschaftler sind. Wenn sie das aber als Wissenschaftler tun, machen sie das eigentlich ein Stück weit intransparent. Und wenn Wissenschaftler aber jetzt sagen, listen to the science, Klima müssen jetzt an vorderster Stelle Klimaschutz betreiben, dann ist das eine politische Forderung. Und dafür haben Wissenschaftler eigentlich keine Autorität. Das Risiko, das ich sehe, ist, dass Wissenschaftler damit in Teilen der Gesellschaft damit ihre Glaubwürdigkeit aufs Spiel setzen, wenn sie unter dem Deckmantel der Wissenschaft diesen Kompetenzbereich sozusagen überschreiten und ihre wissenschaftliche Autorität, ihre Glaubwürdigkeit nutzen, um damit eine politische und nicht eine wissenschaftliche Aussage zu machen.
Jetzt fiel gerade schon mal das Stichwort Transparenz. Es gibt ja aber trotzdem Politikerinnen und Politiker, andersrum gedacht, oder auch Medien und Lobbyverbände, die Studien nutzen, um sie für ihre eigenen Zwecke zu vereinnahmen. Lässt sich das denn aus wissenschaftlicher Sicht, auch mit Blick vielleicht auf Transparenz, verhindern?
Das ist natürlich schwierig. Wenn Politikerinnen und Politiker sowas machen, kann man dem ja kaum etwas entgegensetzen. Mein Rat wäre an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, in ihrer Kommunikation immer diese Perspektivenvielfalt mitzudenken und auch mitzukommunizieren, also sich die immer bewusst zu machen. Also zum Beispiel, dass der, sagen wir mal, Pflanzenschutzforscher, dass er immer sagt, es gibt aber auch noch eine andere Perspektive. Und die muss meines Erachtens in der politischen Entscheidungsfindung auch gehört werden. Ich glaube, so könnte man sich so ein bisschen in einer Langzeitwirkung gegen diese Vereinnahmung zur Wehr setzen.
Zum Schluss des Beitrags ist die Rede davon gewesen, dass Daten etwa zur Migration für Laien gut aufbereitet auf einer Homepage abrufbar sein könnten, sodass ich als Wählerin selbst überprüfen kann, stimmt es, wenn jemand behauptet, dass mehr Menschen nach Deutschland kommen? Das wäre so eine Art, um Transparenz zu schaffen, um Öffentlichkeit für Expertise zu schaffen. Haben Sie weitere Ideen, wie Wissenschaft dem Publikum gegenüber Transparenz schaffen könnte?
Meine Idee wäre vielleicht ein Zusatz oder eine kleine Einschränkung zu dem Vorschlag, den Sie gerade gemacht haben. Das ist natürlich eine sehr, sehr gute Idee. Trotzdem frage ich mich da, ist das nicht etwas, was guter Journalismus macht? Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wissenschaftliche Expertise oder wissenschaftliches Wissen ist ja ungemein komplex. Und ich glaube, wir kommen einfach nicht aus der Tatsache heraus, dass wir Laien, Expertinnen und Experten vertrauen müssen, die sich viele Jahre, manchmal jahrzehntelang mit Sachverhalten, mit Problemlagen beschäftigt haben. Wir können dieses Wissen nie und nimmer aufholen. Das bedeutet auch, dass Expertinnen und Experten Fakten viel, viel besser einordnen. Deshalb, ich glaube, man kommt nicht daraus, dass Expertinnen und Experten auch diese Interpretation der Fakten mit ihrer Expertise ein bisschen kuratieren müssen, sagt man so schön. Also interpretieren müssen, in den gesamten Forschungsstand einordnen müssen. Und wir müssen uns meines Erachtens da verhüten, den Menschen zu suggerieren, dass sie mit ihrem, man sagt immer so schön, gefährlichen Halbwissen es schaffen können, mit ihrer eigenen Interpretation den Expertinnen und Experten das Wasser zu reichen.
Sagen Sie doch nochmal vielleicht drei Dinge, wo Sie sagen, so müssen wir uns als Demokratie, Menschen, die in einer Demokratie leben, absichern, damit wir Expertise mit einbeziehen, aber nicht Fehlinformation oder falsche Expertise auf den Leim gehen.
Also erstens, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sollten geschult darin sein und sich auch schulen lassen bei der Frage, was ist eine wissenschaftliche Aussage und was ist eine politische Aussage. Also sie sollten offen sein für demokratietheoretischen Auseinandersetzungen von dem Verhältnis zwischen Wissenschaft und Politik und diese Kenntnisse auch in ihre Wissenschaftskommunikation mit einbeziehen. Das wäre das Erste. Zweitens, Politikerinnen und Politiker sollten gewissenhaft wissenschaftliche Expertise transparent nutzen. Also nicht in dem Sinne, wie wir das am Anfang gesagt haben. Also sie sollen wissenschaftliche Erkenntnisse nicht instrumentalisieren, um sich selbst aus der politischen Schusslinie zu nehmen. Also um zu sagen, wir wollen ja die Schulen nicht schließen, aber die Virologen zwingen uns dazu, sondern sie sollen transparent machen, ja, wir haben jetzt diese virologische Erkenntnis und wir wissen, dass das negative Nebeneffekte hat, die Schulen zu schließen. Wir haben auch die Erkenntnisse von Jugendpsychologen, aber wir haben das jetzt abgewogen und wir kommen jetzt gerade zu dem Werturteil, dass wir diese Kosten der Schulschließungen auf uns nehmen, um die Pandemie bekämpfen zu können. Das wäre aus meiner Sicht transparent und ausgewogen. Das wäre sozusagen mein Appell an die Politikerinnen und Politiker. Und dasselbe würde ich auch an Journalistinnen und Journalisten richten. Eine Debatte zu führen, die sich nicht auf Pro und Contra richtet, sondern die sich an Expertise richtet. Also wer kann eigentlich zu diesem Thema sprechen? Wer hat dazu viel geforscht? Wer hat sich dazu jahrelang ausgewiesen? Wo man dann kontrovers werden kann und meines Erachtens auch sollte. Das sind dann wiederum diese politischen Schlussfolgerungen und die Perspektiven. Das wäre noch mein Appell an Journalistinnen und an Journalisten, so diese gesellschaftliche Debatte zu moderieren.
Professorin Senja Post über Wissenschaftskommunikation und mit Hinweisen, wie Expertise in der Demokratie und damit für uns sinnvoll genutzt werden kann. Die Systemfragen heute zur Frage, unter welchen Prämissen wir eigentlich Fachleuten vertrauen und vertrauen sollten, füge ich an dieser Stelle nochmal an. Mein Name ist Stefanie Gebert. Ich bedanke mich fürs Zuhören und fürs Mitdenken. Und falls Sie Anregungen für diese Sendung haben oder Vorschläge für weitere Themen, dann gerne per Mail an systemfragen@deutschlandradio.de.